Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Ich habe mal zwei kleine Themen mitgebracht für den Anfang. Und zwar habe ich mich schlau gemacht. Ich dachte, wir machen mal einen kleinen Service-Hinweis, auch wenn du letzte Folge gesagt hast, wir wollen uns damit nicht also manche Sachen willst du nicht googeln beim Lesen.
Ja.
Habe ich gedacht, ich muss das jetzt trotzdem mal googeln und sage dir jetzt mal, was ein Dodekaeder ist. Es ist ein Zwölfeck.
Ach so.
Und vielleicht hätte sie auch einfach Zwölfeck schreiben sollen. Oder worum ging es nochmal?
Um ein Spinnennetz. Ein Dodekaeder-förmiges Spinnennetz.
Ja, das ist wirklich die Frage, ob das sein muss, ne?
Ja.
Aber also als kleiner Service-Hinweis,
es ist ein Zwölfeck. Haben wir wieder was gelernt, so soll das sein.
Ja, und dann ist ein Thema, was mir irgendwie die letzte Woche relativ häufig untergekommen ist und ich weiß nicht, ob du da auch ein paar Bezüge zu hast. Und zwar habe ich nochmal in dem Tagebuch von Wolfram Lotz, Heilige Schrift, tauchte nochmal ein bisschen auf diese Debatte um das Gedicht an der Hauswand von Eugen Gomringer, an der Hauswand von der Berliner FU oder an,
ja.
Ne? So, und die Frage, ob das, da ging es darum, dass das Gedicht, ob das sexistisch ist oder nicht.
Mhm.
Aber was mich das nochmal, also worüber ich da nochmal nachdenken musste, war so die Frage von Gedichten im öffentlichen Raum. Es ist nämlich in Holland so, wo meine Mutter lebt, in Den Haag, dass es so eine Aktion gibt, dass eigentlich an ganz vielen Häuserwänden Gedichte hängen, also quasi über die ganze Hauswand gedruckt sind in den jeweiligen Sprachen, in denen sie auch geschrieben wurden, also teilweise in Niederländisch, in Französisch, in Englisch und so weiter. Dann musste ich noch an zwei quasi Begebenheiten denken, wo mir Gedichte im öffentlichen Raum aufgefallen sind. Und zwar, als ich früher, jetzt genau in der Herbstzeit, immer meine Runden gelaufen bin im Süden, also Süddeutschland, da gab es halt ganz viele Weinberge, das meiste waren Weinberge. Und wenn man dann da so gelaufen ist, dann war alles auch so total schön, also das Herbstlaub und so, ne?
Hm.
Und dann hat da ein Bauer an seine Scheune dieses Gedicht Herbsttag von Rilke gemacht.
Hm.
Und der hat es immer im Herbst halt da dran gemacht und das blieb dann den ganzen Herbst über und dann kam es wieder weg. Und irgendwie war das schon ziemlich cool, weil man, also das war eine relativ große Runde, ich glaube so 5-6 Kilometer, also so, ne, wo man schon ein bisschen ins Laufen gekommen ist.
Ja.
Und immer zwischendurch kam dann dieser Moment, wo man so angehalten hat, dieses Gedicht gelesen hat, was ja vom, also du kennst das Gedicht bestimmt,
ja,
oder? Was ja von der Stimmung her total gut zum Herbst,
ja,
passt. Mir,
ja,
fällt es auch jeden Herbst wieder ein, weil wenn du mit Leuten sprichst, dann sofort wieder dieses kommt, alle fangen wieder so ein bisschen an zu grübeln, sich Gedanken zu machen, ziehen sich so ein bisschen zurück. Ne? Da ist so viel drin. Und das war irgendwie schön. Und dann gab es noch ein anderes, auch wiederum ein Rilke-Gedicht. In Paris gibt es ein Karussell, also es ist in so einem Park und das Karussell ist halt schon uralt und es stand halt schon, als Rilke selber da war. Und Rilke hat ja in Paris verschiedene Gedichte geschrieben, unter anderem dieses berühmte Gedicht Der Panther und so. Also der hat quasi in Paris so eine Art Aktion gemacht, dass der verschiedene Orte besucht hat und dann Gedichte darüber geschrieben hat.
Mhm.
Auch angeregt unter anderem durch Rodin übrigens, für den er damals als Assistent gearbeitet hat und der zu ihm gesagt hat, also Rilke wollte von Rodin lernen und Rodin hat gesagt, geh hin und guck, geh in den Zoo und guck dir an.
Geh hin und siehe.
Sie beschreib. Ne?
Ein wahrhaft biblischer Schreibtipp.
Genau. Von einem Bildhauer. Und das war aber irgendwie auch berührend, da hing halt dann im deutschen Original das Rilke-Gedicht von diesem Karussell und das Karussell stand halt immer noch da und das heißt, es gab auch so ein bisschen ähnlich auch wie bei dem Herbstgedicht, aber so ein Abgleich, weißt du? Die Figuren, die er beschreibt, die konntest du sehen und Ries ist dann auch irgendwie da drauf gefahren und das war irgendwie dann einfach ein cooler Moment und das wollte ich mal mit dir teilen, weil ich finde irgendwie dieses, eigentlich eine schöne Idee, Gedichte in den öffentlichen Raum zu
hängen. Total, auch eine wahrhaft essayistische Abschweifung, wie du von der FU Berlin bis zu dem Zoo in Paris kommst. Ich habe übrigens auch ein Gedicht im öffentlichen Raum, an dem ich mich jeden Tag erfreue, denn es steht in dieser Straße, in der ich da lebe.
Das werde ich gleich prüfen, ja.
Ja, da kannst du dann gleich mal gucken, wenn du wieder gehst. Und zwar steht vorne an der Ecke auf einer Säule geschrieben, eine kleine hüfthohe Säule, die Todesfuge von Celan.
Echt?
Ja. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, halte ich einen Moment inne und bin sehr, sehr dankbar um dieses um diesen Text, der da steht und mich irgendwie manchmal so herausnimmt aus den alltäglichen Sorgen, die man hat, um an Dinge zu erinnern. Ja, und ich finde diesen Gedanken auch wahnsinnig schön, dass diese Texte in der Öffentlichkeit sind. Ich denke nämlich immer so, wenn die Leute zu Hause keine Gedichte mehr lesen, ja, dann muss man sie halt überall ganz groß dran schreiben.
Ja, genau. Das ist auch so mein Gedanke, ne? Dass Gedichtbände ja trotzdem, man weiß es ja, wenig aufgeschlagen werden, irgendwie so im Allgemeinen, in einer breiteren Bevölkerung. Und ich glaube aber auch, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass die Gedichte nichts, dass die Leute die Gedichte nicht interessant finden oder sowas, sondern es liegt eher so an so einer allgemeinen, vielleicht auch von Schulen verursachten Abneigung
gegen
Lyrik oder Hemmschwelle, genau. Okay, dann kommen wir zu unseren aktuellen Themen.
Na, erst stelle ich noch unsere beiden Special Guests vor, die uns hier die ganze Zeit belästigen.
Mach das
sind
mal.
Zwei Katzen, die jetzt hier gezwungenermaßen im Wohnzimmer sind, aber vielleicht verlassen sie uns auch gleich. Ich würde es uns wünschen. Im Vulkan. So, die Katze ist draußen. Das süße Stimmchen hört ihr vielleicht trotzdem noch durch die Tür. Josef, hast du mitbekommen, was in Berlin los ist?
Nee.
Pass auf. Die Berliner Kulturszene hat zum Protest gerufen. Da unter dem Dach der Literatur, also der Berliner Literaturkonferenz, haben ganz viele literarische Berliner Häuser und andere AkteurInnen zum Protest aufgerufen. Zum Beispiel eben auch das Haus für Poesie. Grund dafür ist die, so heißt es in dem Aufruf, existenzgefährdende Kürzung seitens der Berliner Landespolitik. Die hat nämlich angekündigt, dass ab 2025 mindestens 10% des Gesamtbudgets einzusparen ist, wobei mittlerweile, glaube ich, auch eine Zahl von 12% umgeht. Und das ist eine Höhe, das ist für viele Einrichtungen existenziell. Also bedeutet, dass sich das niederschlägt im Programm, dass das Budget dort zwischen 50-80% einfach eingekürzt wird. Vielleicht noch ganz interessant, warum sich die Kürzungen dann gerade im Programm niederschlagen, weil gewisse andere Kosten sich halt nicht einkürzen lassen. Gerade in Berlin, wo die Mieten und die Nebenkosten extrem hoch sind, können bestimmte Literaturhäuser oder andere KulturakteurInnen eben gerade dort nicht mehr sparen und müssen dann am Personal sparen und können weniger Programm machen.
Ich glaube, es war doch sogar, also ich habe vielleicht ein bisschen vorschnell geantwortet, weil ich diese Frage, so was in Berlin los ist, dachte so, nein, lieber erst mal nein sagen. Aber ich glaube, es war sogar so, dass dieses Jahr schon der Open Mic in einer gekürzteren Form stattfand, also nicht gekürzter, aber so ein bisschen, wie sagt man da, reduziert, also vom Aufwand, von dem, was sonst so geboten wird. Und dass es da schon hieß, das ist schon so, sind schon so die möglichen Vorboten quasi davon, ne?
Na, und das ist gut, dass du den Open Mic erwähnst, weil den wollte ich auch gerade erwähnen, denn wir können ja mal beispielhaft ausrechnen mit dem Haus für Poesie, was diese Kürzungen von 10-12% bedeuten. Die haben nämlich aufgedröselt, dass unter diesen neuen Bedingungen 2025 der Open Mic, den es ja seit 23 Jahren gibt, der immer extrem wichtig ist, einfach gar nicht mehr stattfinden kann. Den müssten die einfach, absägen. Den würde es nicht mehr geben. Es ist nämlich, glaube ich, total wichtig, über so konkrete Verluste zu sprechen, weil man sich sonst gar kein richtiges Bild davon machen kann, was es bedeutet, diese Kürzungen umzusetzen. Bei einer Demonstration am 13.11. waren dann ja so ungefähr 3000 Menschen auf der Straße und haben auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass übrigens der Kulturetat der Stadt Berlin mit 2,1 Millionen sowieso der kleinste Etat ist. Also man denkt ja immer, ja, Kürzungen, das betrifft viele, das stimmt, aber das ist ja eh schon kaputt gespart und sehr anfällig dadurch für weitere Kürzungen. Es soll übrigens auch im Bereich Umweltschutz gespart werden. Das lieben wir natürlich, wenn wir das hören. Also es ist da einiges los.
Ob das wohl was mit dem CDU-Bürgermeister
zu tun hat? Das kann ich dir nicht sagen, Josef. Spekulationen. Aber sie
haben es wahrscheinlich ja davor auch schon verkackt, weil sonst wäre es gar nicht so weit gekommen, wenn du dieses Budget sagst. Also ja, es ist auf jeden Fall schon ein sehr deprimierender
Total.
Fall.
Es betrifft nicht nur die Literatur, auch Clubs und Theater fürchten um ihre Zukunft, Tanzkollektive, solche Dinge, alles betroffen. Die Demonstrationen werden auch fortgesetzt von ganz unterschiedlichen Gewerken. Gibt es da ganz unterschiedliche Demonstrationen, weil das eben auch viele Bereiche betrifft. Auch online gibt es jetzt Statements, zum Beispiel bei Instagram auf der Seite des Hauses für Poesie. Da hat sich unter anderem Ulrike Dresner, Monika Rink und Martina Hefter geäußert zu den geplanten Kürzungen. Ich denke übrigens, dass das was ist, was jetzt auch andere tun können. Also sich zu äußern, darauf aufmerksam zu machen, vielleicht auf eine Demonstration zu gehen, wenn das möglich ist.
Oder eine Petition zu unterschreiben.
Genau, da kann man übrigens Lars Eidinger treffen. Der war nämlich am 13.11. Ich weiß nicht, ob...
Hättest du das gerne?
Nö, ich dachte nur direkt, das ist ein Schauspieler. Vielleicht findest du den gut und bist gedanklich jetzt schon direkt unterwegs.
Nee, das geht bei ihm. Also ich finde es gut, was er macht, aber es hält sich in Grenzen.
Okay, haben wir auch mal über Lars Eidinger gesprochen. Ja, also ich versuche das für dich im Blick zu behalten, Josef, und für euch und so ein bisschen weiter zusammenzufassen, was so passiert. Ich finde halt vor allem schade daran, dass gerade mit der Kultur wird ja immer so ein bisschen hausieren gegangen in der Politik. Man will sich da weltoffen und weltläufig zeigen, ne, indem man irgendwie Kultur und Literatur so herausstellt. Aber wenn es dann darum geht, wirklich in der Politik auch dafür einzustehen, dann merkt man, dass das halt alles irgendwie nur so dahergeredet ist und diese tatsächliche Wertschätzung überhaupt nicht da ist. Und ich finde, das hat auch so eine Signalwirkung, weil wenn ich der Gesellschaft vermittle, da kann ich sparen, obwohl das eh schon der kleinste Etat ist, dann vermittle ich auch, ja gut, wer braucht das denn?
Ja.
Und dadurch nimmt natürlich auch der Effekt ab, in der Bevölkerung sich damit auseinanderzusetzen.
Naja, das ist so eine seltsame Diskrepanz, weil auf der einen Seite wird es wie so ein Luxus, den man sich halt gönnt als Gesellschaft gesehen und wo man halt ein bisschen Geld reinsteckt. Und auf der anderen Seite wird es aber auch, schmückt man sich damit, wie du gesagt hattest. Und nicht nur schmückt man sich damit, sondern wenn man sich überlegt, wie viel Kultur, wenn ich das jetzt mal mit diesem unschönen Wort sagen darf, aber konsumiert wird im Alltag und wie,
ja.
Also ich finde einfach die Vorstellung, du nimmst den Leuten mal alles weg, was es an Büchern, Filmen, Serien und so weiter gibt, und lässt sie dann mal eine Woche sozusagen miteinander sein. Ich habe so das Gefühl, unsere Gesellschaft würde dann endgültig vor die Hunde gehen, weil
ja.
Ich mir manchmal so denke, bei den ganzen Nachrichten und dem ganzen Scheiß, der so im einzelnen Leben auf einen so einprasselt und gerade in unseren Zeiten vor allem von der politischen Ebene einprasselt,
ja.
Was würden die Leute machen, wenn sie nicht ihren Kopf abends manchmal in irgendwelche Serien versenken könnten oder in irgendwelche Filme oder sich irgendwelche Bücher an, also weißt du, diese ganze Trost und sozusagen rückenstärkenden Aspekt von
ja.
Kunst, ich glaube,
ja.
Der wird echt so total unterschätzt.
Ja.
Also es hat dann auch so diese Vorstellung, wäre ja auch, die Kinolichter sind aus, die, weißt du, so
ja,
in jedem
du
Bereich.
Du hast total recht und gleichzeitig, und da kommen wir wieder zur Diskrepanz, das müssen wir jetzt kurz ausdiskutieren, gleichzeitig gibt es ja nicht nur dieses Phänomen, dass man sich eben in so einem bewegten politischen aktiven Leben ab und zu Trost sucht, sondern gibt ja dieses Phänomen, dass Leute überhaupt nicht mehr nach außen gucken, weil die vielleicht irgendwie mehr oder weniger, wenn sie nicht arbeiten, sich die volle Dröhnung Fernsehen geben und quasi sich da eher so ein bisschen betäuben lassen und eben nicht das passiert, was die Literatur und die Kultur eigentlich kann, nämlich sensibilisiert werden, aufzuklären und so weiter, zu trösten. Aber ja, es sind vielleicht auch unterschiedliche Formen des Lebens mit Kultur. Also es ist vielleicht einfach ein Unterschied, wie ich und wofür ich kulturelle Beiträge mir anschaue und vielleicht dachte ich gerade zu sehr an Fernsehen und du dachtest gerade so an.
Ja, ich meine, es ist natürlich schon so, dass
Sachen.
Es starke Abstufungen gibt, ne?
Ja.
Von dem, sage ich mal, wie wir jetzt vielleicht auch, welche Kriterien wir vielleicht auch anlegen würden. So. Und trotzdem glaube ich, ist selbst das, was auf eine gewisse Weise für uns vielleicht platt wirkt, kann halt trotzdem für jemanden in seinem Lebensalltag auch eine total wichtige Rolle spielen. Und das ist ja, das fällt aber ja auch weg. Also das Ding bei so Kürzungen ist ja so, es ist ja nicht so, dass nur, keine Ahnung, die sehr verschachtelten experimentellen Dichter wegfallen, sondern es trifft ja alle, egal wie sie schreiben. Und all diese Sachen braucht man ja auch, um eine vielfältige Kulturlandschaft zu haben. Man braucht diese Art von Dichtung, genauso wie, keine Ahnung, Gedichte, die total verständlich sind oder eben Romane, die sich über 500 500 Seiten super weglesen lassen, genauso wie Romane, die auf 100 Seiten was versuchen, was vielleicht so noch nicht so viel versucht wurde.
Ja, natürlich, du hast recht, und die Unterscheidung zwischen irgendwelcher vermeintlicher Hoch- und, wie sagt man das, wie heißt das andere?
Unterhaltungskultur.
Unterhaltungskultur wollen wir gar nicht aufmachen. Nee. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben sehr gut, dass Seven vs. Wild quasi jeden Herbst mein Lebensinhalt bedeutet. Und wie schlimm wäre es, wenn dort gekürzt werden würde. Gut, dann schauen wir mal. Ich habe mir jetzt hier einen richtig schönen Satz aufgeschrieben. Pass auf, weil die Kategorie heißt ja Im Vulkan, ne?
Ja.
Und meine Abmoderation ist jetzt so, hör zu. Das ist auf jeden Fall mein Aufreger der Woche. Ich hoffe und wette, dass das noch lange brodelt und wir mit vielen Ausbrüchen rechnen sollten. Und jetzt, um diese Metapher völlig zu überstrapazieren, dann werden wir im kommenden Jahr sehen, ob diese Ereignisse fruchtbare oder tote Asche hinterlassen haben.
Also das musst du dann aber auch wieder aufgreifen im kommenden Jahr,
und
gell?
Ich wollte nämlich hier, ne, weil wir Literatur machen, ne, dass du merkst,
ja,
das
mein
Outline
gemerkt. Wir machen Literatur hier.
Ist immer Wahnsinn.
Dein Outline ist Wahnsinn, ja. Es gibt literarische Spuren in deinen Outlines, ne?
Neue Gattung in der Literatur, das Outline.
Wir kommen noch zu einem Thema, nämlich dem Booker Prize. Wir hatten den ja schon angerissen und ich hatte ja schon gesagt, wer da alles nominiert war in der Shortlist. Das war unser letztes Gespräch, unser letzter Stand.
Ich habe es mir überhaupt nicht gemerkt.
Das macht nichts, okay. Weil es gibt ja immer nur eine Gewinnerin, einen Gewinner. Und
ja,
das
perfekt.
Ist ja, eigentlich vollziehst du jetzt das nach, was bei so Preisen ja immer so ist. Es gibt zwar da davor dann Gerede und dann ist es schön auf der Liste zu stehen oder so, aber am Ende ist es die eine Person, die gewinnt, die dann die Bücher wirklich im großen Stil.
Ich erinnere mich, hattest du nicht diesen einen Autor genannt, der aus der Perspektive des getöteten Menschen bei Camus geschrieben hat?
Der hat letztes Jahr den letzte Woche bei uns den Prix Goncourt in Frankreich
Siehste,
gewonnen.
Wie nachhaltig das ist,
Kamel
was
Daoud.
Du mir hier erzählst.
Und ja, wir hoffen natürlich, unsere Zuhörer haben ein bisschen besseres Gedächtnis, weil sonst wäre es ja schrecklich. Also wir wollen das nicht durcheinander bringen. Also Kamel Daoud hat für seinen neuen Roman gewonnen in Frankreich und in England ist aber der Booker Prize so das Äquivalent, wobei, ja, wahrscheinlich ist der Booker Prize sogar noch nicht unbedingt renommierter, aber noch bekannter, weil natürlich der englischsprachige Markt größer ist und weil sie auch den Booker Prize, was in England ja für einigen Ärger sorgt, aber geweitet haben, sodass alle englischsprachigen Schriftsteller daran teilnehmen können und Schriftstellerinnen. Ne?
Na, und eben auch solche, die übersetzt werden, oder nicht?
Nee, das ist, da gibt es nochmal eine extra Kategorie für.
Ah, okay.
Das ist das, was Jenny Erpenbeck gewonnen hat.
Ja, ja, genau.
Ist aber auch, genau, ist auch International
Booker
Prize quasi. Ja. Und dann gibt es noch den Booker Prize und da dürfen alle mitmachen, die muttersprachlich Englisch sind. Und das waren aber vorher halt nur die Engländer, ne? Jetzt dürfen es auch die Amerikaner und so weiter, was in England auch in diesem Jahr wieder für Furore gesorgt hat, weil die Amerikaner ihre Preise wie den Pulitzer oder so halt nicht weiten. Da dürfen nur Amerikaner mitmachen und dann sagen halt viele britische Autoren und Autorinnen, das ist irgendwie blöd, weil wir dann unsere eigene Förderung öffnen und dann zwangsläufig oft halt Amerikaner und Amerikanerinnen dann da auf den Listen landen,
gibt
während
ja
die uns
so
aber
viele,
nicht diese Chancen geben, genau. Ja, und auch so viele Stars, ne? Also so ist ja ein bisschen ähnlich fast wie im Schauspiel, auch in Amerika gibt es halt viele Schriftsteller-Stars, die wirklich groß sind, also, ne, die dann auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die es auch braucht, damit du bei so einem Preis überhaupt auf eine Shortlist kommst. Gewonnen hat die Britin Samantha Harvey mit ihrem Buch Umlaufbahn und ich glaube, Lynn, das Buch könnte dich eigentlich ein bisschen interessieren, vielleicht nicht unbedingt vom Inhalt, das weiß ich nicht, aber so von der Art. Es spielt auf einer Weltraumstation innerhalb eines einzigen Tages. Das Personal sind 6 Astronauten und Astronautinnen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, die müssen da oben einfach miteinander klarkommen. Und was ich gar nicht so wusste, also erstmal geht es natürlich darum, so diese Perspektive einfach, ne? Die Perspektive von außen auf unsere Welt, was wir auch kennen mit diesen ganz berühmten Fotos.
Ja.
Das versucht dieser Roman auch so ein bisschen nachzuvollziehen, quasi Menschen nochmal anders zu sehen. Einerseits Menschen, die komplett von ihrer Erde entwurzelt sind und da oben sich befinden und miteinander klarkommen und andererseits aber die natürlich ja auch immer drauf gucken auf die Erde.
Ja.
Andererseits gibt es aber schon interessante Phänomene, wo ich so dachte, das ist echt für einen Roman ja prädestiniert irgendwie. Zum Beispiel, die umrunden die Erde 16 Mal im Laufe dieses einen Tages.
Wirklich, das heißt, geht das?
Ja, das ist wohl so. In diesem Ding, das geht, also die, das ist alles recherchiert und die erleben dann 16 Sonnenauf- und Sonnenuntergänge innerhalb dieses einzigen Tages. Und wenn du dir jetzt überlegst, du erzählst quasi literarisch einen Tag.
Ja.
Und umschweifst das dann so und kannst dann die ganze Zeit Sonnenauf- und Sonnenuntergänge erzählen. Es ist natürlich allein schon von der Struktur was total Interessantes, finde ich. Ja. Samantha Habe hat selbst in ihrer Jugend in so einem astronomischen, ich glaube, Labor oder sowas, also in so einer Forschungseinrichtung gearbeitet und hat später dann aber während Corona sich YouTube-Streams von der Raumstation angeguckt. Das kann man wohl machen. Und dann hat sie durch diese YouTube-Streams ist sie irgendwann, dann hat sie gedacht, ich will darüber schreiben. Hatte dann erstmal so ein bisschen Bedenken, ob sie das überhaupt kann, weil sie ja gar nicht die Erfahrung hat und sowas. Hat dann aber irgendwann entschieden, egal.
Warte mal, ist das ihr erstes Buch?
Nee. Die hat davor schon Romane veröffentlicht, die aber nicht so viel Aufmerksamkeit.
Okay, ich wollte gerade sagen, weil das klang jetzt so, als wäre sie einfach da in ihrem Labor gewesen und hätte dann gedacht, oh, das ist ein interessantes Thema, ich schreibe das mal.
Nee, die ist schon älter. Also die hat quasi einfach in ihrer Jugend da erste Kontakte zu diesem Astronauten-Weltraum-Thema gehabt. Dadurch ein Interesse daran und für diese ganzen Dinge und dann eben während Corona nochmal das Interesse wieder erweckt durch diese Streams, die sie sich da angeguckt hat und dann entschieden, sie schreibt dieses Buch. Genau, ihr Buch, also sie hat auch gesagt in einem Interview, dass das Buch, also dass da oben eigentlich nicht viel Action stattfindet, weil alle sind halt relativ ruhig da oben und man kann sich jetzt auch nicht leisten, sich da die Köpfe einzuschlagen oder sowas und dass sie das aber auch interessant fand oder dass sie auch gar keine Lust hat auf diese krassen Konflikte. Das ist auch das Buch ist relativ dünn, es erscheint übrigens jetzt auch gerade auf Deutsch, also man kann es schon bestellen und es geht also nicht so sehr um die Konflikte, es wird dann immer im Deutschen zumindest mit poetisch beschrieben, das nervt mich irgendwie, habe ich gemerkt. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber diese Beschreibung poetisch ist, finde ich, so nichtssagend. Das wird immer verwendet, wenn ein Buch nicht irgendwie eine klare Handlungsstruktur hat oder wenn die Figuren jetzt nicht so total reingehen oder so, dann steht da einfach immer poetisch drauf. Alles, was irgendwie versucht, was mit Sprache zu machen, was sich nicht einfach nur runter erzählt, immer poetisch. Es nervt irgendwie.
Und vor allem finde ich es auch so abschreckend, weil ich finde, für mich klingt Poetik immer, also poetisch, als auf so einem Buch stehend, das klingt für mich immer, als ob da jetzt jemand total blumig geschrieben hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also das ist immer meine Assoziation. Vielleicht habe ich das ein paar Mal so oft erlebt, dass es so einfach dann total schnörkelhaft und ausschweifend erzählt wurde, aber nicht auf so eine Art und Weise, bei der man gerne mitgeht, sondern wo es so richtig nervig ist. Und das verbinde ich immer damit, wenn hinten auf einem Buch poetisch draufsteht. Was das genau dann aber sein soll, du sagst, das ist völlig, also unaussagekräftig.
Ja, es gibt so blöde Schubladen irgendwie, ne? Und manchmal nerven die echt. Und was ich aber noch ganz schön fand zu Samantha Harvey, die auch so ein bisschen in Interviews dann so erzählt hat, wie überwältigend das für sie alles jetzt gerade ist, weil sie irgendwie von einem Interview zum nächsten rennt und weil sie irgendwie gar nicht auch nicht so wirklich damit gerechnet hat, dass dieses Buch, das war jetzt den großen Preis gewinnt, ist, dass sie auch Bildhauerin ist. Da sind wir wieder bei Rilke und Rodin, wenn man so will. Nur, dass sie das beides vereint. Und ich fand das irgendwie ein ganz schönes Detail. Die hat eine Statue ihres Mannes gemacht und der ist wohl ziemlich groß. Und die hat also eine lebensgroße Statue ihres Mannes, wo sie selber sagt, der wirkt da sehr bedrohlich und die steht bei ihrem Garten und nervt die Nachbarn. Und ich fand das irgendwie so ein cooles Detail.
Das ist wirklich schön.
Ja, und also in Großbritannien sind sie alle sehr zufrieden, dass die einzige Britin auf der Shortlist dann auch am Ende gewonnen hat.
Oh, das kann ich mir vorstellen, ja.
Genau, dann hat man, das ist ja so dieses klassische, so ein bisschen, man hat eine Debatte, die Shortlist beweist die Debatte und am Ende gibt es aber noch einen Ausweg und das ist dieses Buch gewesen. Das kann man jetzt nicht darauf ummünzen, dass die Jury deswegen entschieden hat, aber so für die allgemeine Öffentlichkeit und für die, die daran interessiert sind, ist das halt ein sehr eleganter Ausweg, dass sie jetzt halt gewonnen hat und man dadurch sagen kann, okay, dann hat ja die Britin das gewonnen. Und ich bin auf jeden Fall auf das Buch gespannt, ich habe Bock, das zu lesen und wenn ich es lese in der nächsten Zeit, wenn ich das schaffen sollte, dann werden wir sicherlich nochmal drüber reden.
Ja, gerne. Die helle Kammer.
Lynn, wir wollten uns heute mal über Sally Rooney unterhalten. Was ist denn für dich, wollte ich dich mal zum Einstieg fragen, eigentlich die Definition von einem Bestseller so im Alltagsgeschehen? Wie nimmst du, ab wann würdest du ein Buch als Bestseller wahrnehmen? Weißt du, jetzt nicht von irgendwelchen Verkaufszahlen oder sowas oder von irgendwelchen Spiegel-Bestsellerlisten, sondern einfach so, wo setzt das für dich ein, dass du denkst, also das ist ja wirklich ein Buch, über das geredet wird gerade, oder?
Meistens, wenn ich davon nicht viel mitkriege, ehrlicherweise. Also, ich bin ja aus Selbstschutzgründen nicht so oft im Buchladen.
Mhm.
Das heißt, ich kann mich jetzt auch nicht so sehr daran orientieren, was da oben aufliegt und eigene Tische besetzt. Zumal ich ja auch, wenn ich so in Buchhandlungen bin, gerne die mag, wo es diese Tische sowieso nicht gibt, sondern eben andere Sachen liegen.
Andere Tische vielleicht auch.
Einfach andere Tische, genau. Und dazu kommt ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass wenn ich so zum Beispiel, ich meine, Plakatwerbung gibt es eigentlich auch kaum für Bücher, ne? Also es gibt jetzt nicht so den Raum, wo man das mitbekommt, außer natürlich, man ist so, naja, man schlägt so also Magazine auf, wo es Rezensionen gibt oder so, und da merkt man dann, Bücher werden viel besprochen. Aber so kriege ich ja meine Informationen über Bücher meistens nicht.
Hm.
Ich schaue ja oft in die Vorschauen, und gut, da steht dann manchmal auch dabei, dass das irgendwie eine Neuauflage eines Bestsellers ist oder ein zu erwartender Bestseller oder was auch immer. Aber eben, ja, zusammengefasst bekomme ich das eigentlich selten mit. Und wenn ich es dann mitbekomme, dann vielleicht über Instagram, wenn das Buch plötzlich überall auftaucht, dass ich so denke, okay, ist das irgendwie zufällig auf irgendeiner Liste? Es wirkt so. Und das sind so meine Berührungspunkte, und meistens lese ich die Bücher aber nicht, weil ich immer das Gefühl habe, auch das habe ich dir schon mal erzählt, das lesen so viele, wen interessiert jetzt, was ich dazu noch zu sagen habe? Also, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine ausgewogene Debatte im Gange über ein Werk, das auch sich viel verkauft hat, dann gucke ich mir das an und verfolge das irgendwie, aber ich habe dann immer nicht so das große Bedürfnis, diese Bücher selbst gelesen zu haben.
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, es ist ja letztlich so, es gibt ja zwei Ansätze, entweder den du gesagt hast, oder der andere Ansatz sozusagen, sich zu fragen, warum ist das so erfolgreich? Was interessiert die Leute daran? Warum trifft das vielleicht so einen Nerv? Ne? Und dann könnte man es halt, wenn man dieses Interesse hat, das dann lesen.
Oder wer hat das Marketing so gut gemacht, oder, dass man glaubt, es treffe
oder
einen
das,
Nerv?
Wobei da muss ich sagen, ist es so, finde ich schon, dass Bücher auch für sich selbst sprechen müssen, um einen gewissen Erfolg zu erreichen. Also ich würde schon sagen, dass Marketing hilft, aber ich würde schon auch sagen, so ein Buch wie Harry Potter oder ein Buch, also diese krassen Bestseller,
ja,
die müssen auch schon was haben, was die Leute, weil ich glaube, man kann keine Leute zum Lesen so leicht mit Marketing kriegen, wie zum Beispiel ins Kino oder sowas.
Ja, aber ob die Leute das lesen, weißt du nicht.
Nee, genau.
Kaufen das erstmal.
Das weiß
nur
man nicht, aber wenn dann zum Beispiel beim Folgebuch und beim Nachfolgebuch immer noch die Zahlen extrem hoch sind und wenn sozusagen auch, also solche Phänomene einfach. Also zum Beispiel jetzt, wir reden heute über Sally Rooney, und deswegen war das auch der Einstieg. Sally Rooney ist ja eine Autorin, die hat ja einfach damals mit Gespräche unter Freunden ihr Debütroman einfach veröffentlicht. Das heißt, er wurde beworben, aber der wurde jetzt nicht von vornherein zu einer riesen Marketingkampagne aufgestylt.
Mhm.
Und trotzdem hat das Buch dann aber extrem viele Leserinnen gefunden und Leser. Und dann wurde natürlich beim Folgenden dann auch Marketing gemacht. Aber ich glaube schon, dass diese Bücher immer auch was in sich haben, was sie halt so interessant macht. Ne? Also
absolut, natürlich.
Was sie für viele Leute interessant macht. Das heißt nicht, dass sie zwangsläufig, also dass Erfolg gut ist, sondern einfach nur irgendwas ist da. Genauso, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen und uns da ja auch sehr kritisch drüber unterhalten bei Sebastian Fitzek und seinen Büchern. Die sich ja auch extrem gut verkaufen. Und der ja sicherlich auch ein gutes Beispiel ist für sehr viel Marketing.
Mhm.
Aber irgendwie scheinen diese Krimi-Geschichten ihn auch einfach sehr viele Leute zu faszinieren.
Mhm.
So diese Art. Aber davon will ich jetzt ganz schnell wieder weg. Weil,
ja, wo sind wir denn da plötzlich rausgekommen?
Bitte, ich wollte nur sagen, dass für mich ein ganz guter Indikator ist, wenn es auf Bahnhofsbuchhandlungen auslegt. Das ist in der Regel so, dass also in Bahnhöfen die Bücher liegen, wo davon ausgegangen wird, dass da halt viele Leute nachgreifen würden. Und es war so, als ich aufgebrochen bin in meinen Urlaub, ich bin ja durch Deutschland gefahren, durch Holland, dann durch Belgien und nach London, und es war einfach Sally Rooneys Buch Intermezzo, stand ungelogen in jedem einzelnen Schaufenster von jedem einzelnen Buchladen, sowohl in den normalen, aber vor allem in den Bahnhofsbuchhandlungen. Und das ist für mich ein guter Indikator. Also die Bahnhofsbuchhandlung, und dazu kommt noch für mich, also was dann sozusagen die Steigerung von es liegt in allen Bahnhofsbuchhandlungen aus, ist, es wird in allen Zügen gelesen. Ich habe auf jeder Zugfahrt, und das waren einige, jemanden gesehen mit diesem Buch in der Hand. Und das ist für mich dann auch so ein bisschen, das war dann so der endgültige Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist wirklich ein großes Ding gerade, da wird drüber geredet. Und ich will aber einen Schritt zurück machen und dir kurz jetzt ein paar Sachen über Sally Rooney erzählen. Sie wurde am 20. Februar 1991 in Castlebar im County Mayo geboren, also Provinz in Irland, kann man sagen. Sie selber hat gesagt in einem Gespräch, hier dreht sich jeder nur um sich selbst, man langweilt sich schnell und hat den Eindruck, dass es zu wenig Raum gibt, sich zu entfalten. Sie stammt aus der Mittelschicht, hat eigentlich eine relativ gewöhnliche Kindheit irgendwie gehabt, war auf einer katholischen Mädchenschule und hat es da relativ nervig gefunden, dass alles so sehr streng war.
Ich bin so richtig auf Krawall gebügelt heute, weil mein erster Gedanke, als du Mittelschicht gesagt hast, war direkt so, ja, richtig schwierig, sich zu verwirklichen, wenn man aus der Mittelschicht kommt. Aber so ist es natürlich nicht gemeint.
Nee, genau. Und, also es ist ja
ich
sozusagen
ich will gar nicht so,
so
gemein sein die ganze Zeit.
Nee, und es ist ja vor allem, also ich meine, wir kommen ja letztlich auch ein bisschen vom eher auf ländlichen Regionen, oder?
Hm.
Oder zumindest aus kleineren Orten und wir sind beide weggezogen und in größere Städte gezogen und ich glaube, darum geht's, ne? Also bei ihr. Und was, also sie hat halt, wie gesagt, diese katholische Mädchenschule besucht und hat dann einen Studienplatz am Trinity College in Dublin gekriegt. Und das ist ja ein sehr renommiertes College. Da haben zum Beispiel Oscar Wilde, Samuel Beckett und so studiert und du brauchst sehr gute Leistungen, um da hinzukommen. Die hatte sie also offensichtlich in ihren ersten drei Romanen, jetzt ist ja der vierte erschienen, aber in den ersten drei spielen alle studieren alle Figuren an dieser Universität und dort unterhalten sie sich, setzen sich mit ihrem sozialen Milieus auseinander und die Romane sind sich auf gewisse Weise sehr, sehr ähnlich, also so von dem, was so die Thematik ist. Rooney selbst hat gesagt, dass sie halt an diesem Studium zum ersten Mal so diese sozialen unterschiedlichen Schichten, also ihre Romane sind ein bisschen dafür bekannt geworden und da kann man dann sicherlich auch drüber diskutieren, aber dass sie so dieses Thema der unterschiedlichen Schichten behandelt und dass sie das halt auch dort zum ersten Mal gemerkt hat, weil sie zwar Mittelschicht ist, aber dort halt schon gemerkt hat, dass es auch Kinder gibt aus ganz, ganz anderen Familien, ne, was man sich vorstellen kann bei einer der renommiertesten Universitäten in Großbritannien. Sie hat dann noch während ihres Studiums eben ihren ersten Roman Gespräche unter Freunden geschrieben. Sie hat dann Normale Menschen geschrieben, der kam danach und hat mit beiden Büchern über 1 Million Exemplare verkauft. Angesichts des Trubels, also sie war dann eine Zeit noch in Dublin, ist dann eine Zeit in New York gewesen und ist dann wieder aufs Land zurückgezogen mit ihrem Freund und hat da Intermezzo geschrieben, ihr neuestes Buch. So viel vielleicht erstmal dazu. Über ihr Schreiben sagt sie selbst, dass sie eigentlich nur über das schreiben kann, was sie wirklich gut kennt und weil sie... Also ihre Argumentation war, sie kann nur da bis zu den Fragen vordringen, die sie interessieren. Also sozusagen genug in die Tiefe gehen. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, was ich schon angerissen habe, nämlich, dass ihre ersten Bücher alle komplett in diesem studentischen Milieu spielen. Hm. Dass die Figuren auch eigentlich, wenn sie irgendwie eine Herkunft haben, auch aus der ähnlichen Gegend kommen, wo sie kommen. Also sie ist da wirklich extrem irgendwie. Also dass quasi man so gefühlt kann sie nichts wirklich erfinden. Und erzählt aber halt trotzdem Romane, ne? Sie findet schon die Figuren. Aber das finde ich schon ziemlich krass, dass sie da so extrem sich selber irgendwie so ein bisschen einengt.
Spielt dann das neue Buch wieder auf dem Land?
Das neue Buch ist quasi da fast schon eine Evolution. Aber es spielt in Dublin. Also es ist jetzt nicht, es ist auch wieder so, es ist von den Figuren ein bisschen weiter von ihr weg. Aber darauf komme ich auch gleich. Ich finde, dass das tatsächlich die erfundenen Sachen jetzt auch nicht so überzeugend dann eingearbeitet sind. Also offensichtlich braucht sie das einfach. Ne? Da sind ja auch Autoren und Autorinnen sehr unterschiedlich, wie weit sie erfinden. Wir hatten gerade Samantha Harvey, die hat einfach eine ganze Weltraumroman quasi komplett erfunden und war nie im Weltraum und hat aber auch nie, also wirklich nahe Berührungspunkte damit. Die hat auch nicht für das Buch zum Beispiel mit einem Astronauten oder einer Astronautin geredet oder hatte keinen in ihrem Freundeskreis, wo sie dann so, ne? Ich glaube, das wäre für Sally Rooney eine ziemliche Unmöglichkeit, so ein Buch zu schreiben, zumindest von dem, was sie selber erzählt. Was interessant ist und auch ein bisschen, auch da sind wir wieder bei nervigen Plakatierungen, ihr Schreiben wird als marxistisch bezeichnet und ich weiß noch, wie das so ein Thema war in den ganzen Feuilleton-Besprechungen. Und das liegt auch daran, dass Sally Rooney in Interviews halt verschiedentlich gesagt hat, dass sie sich für Marxismus interessiert und dass das sozusagen ihrer Meinung nach die beste, also sie ist einfach offen links und das ist ihrer Meinung nach halt die beste Theorie, um Gesellschaft zu erklären. Und so guckt sie halt auf die Welt, das sagt sie auch selber. Und ich habe aber halt, also wir kennen ja marxistische Literatur und wir kennen ja Literatur, die nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, im Osten Arthur Koestler, all diese Leute, ne, auch letztlich auch Orwell und viele andere, die versucht haben, quasi ihren Blick auf die Welt irgendwie einzubauen in ihre Bücher. Und gegen diese alle ist halt Sally Rooney, also das ist dann so eine weichgespülte kapitalistische Form von Marxismus, sage ich mal. Einfach nur so die Tatsache, dass, keine Ahnung, die eine Figur Geld hat und die andere nicht und die eine dann irgendwie der anderen so ein bisschen Geld gibt oder dass die sich halt mal zwischendurch kurz über Links sein unterhalten oder so, weißt du? Das sind halt so Sachen, wo man sich echt so denkt, naja. Also,
da tut man ja also auch den AutorInnen keinen Gefallen, weißt du, weil jede Person, die sich ernsthaft damit beschäftigt oder darüber ernsthaft arbeitet, sich daran abarbeitet, würde das ja lesen und sagen, was ist das für eine, vielleicht für so eine Aneignung dieses Themas.
Ja.
Und dabei war das vielleicht auch nie das Anliegen, sondern
das ist
man
tatsächlich
halt nur mal erwähnt.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil sie es auch selber so sagt. Ne? Also sie sagt auch selber, ich interessiere mich für Marxismus. Ich finde es auch nicht schlimm, dass sozusagen, also ich glaube, sie findet das nicht schlimm, dass so darüber geredet wird. Aber sie sagt selber auch, sie wüsste nicht, was ein marxistischer Roman sein soll, also wie der funktionieren soll. Und ich finde es dann lustig, wenn dann so Kritiker Sachen raussuchen wie, naja, also sie zeigt die eine Seite und die Gegenseite. Das ist ja dann wie Antithese und These. Und am Ende führt sie das irgendwie zusammen, ist ja wie Synthese, also eigentlich baut sie ihre Romane marxistisch auf oder es geht halt um Geld und um das die Geldverhältnisse zwischen den Figuren, das ist ja eigentlich auch dann schon marxistisch. Also da wird wirklich auch mit dem Begriff ganz schön Schindluder getrieben. Und kommen wir jetzt zu ihrem neuesten Buch Intermezzo. Was ist der Ausgangspunkt? Also was neu für sie ist, sie erzählt die Geschichte aus der Perspektive von zwei Männern. Sonst hat sie sich eigentlich hauptsächlich auf Frauenfiguren konzentriert und das vor allem aus deren Perspektive quasi erzählt und viel auch über Freundinnenschaft geschrieben in den Büchern. Und in Intermezzo gibt es eben die zwei Brüder Peter und Ivan. Der ältere Peter ist Anfang 30, der arbeitet als Anwalt in Dublin und verdient da sein gutes Geld. Der jüngere Ivan ist ein Schachtalent, ist 23, spielt allerdings für seine Verhältnisse seit einiger Zeit irgendwie mittelmäßig Schach und es kommt schnell die Vermutung, dass das wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die beide gerade ihren Vater verloren haben. Der Vater war aber schon lange krank. Mhm. Die Eltern hatten sich getrennt und der Ivan war halt irgendwie der, also während der Peter seine Karriere gemacht hat, war der Ivan halt der bei jünger noch näher an dem Vater dran war und wahrscheinlich ist er einfach schlechter geworden im Schach und in diesen ganzen Sachen und konnte seinen Wunderkind-Status quasi nicht so halten, weil er sich ja so kümmern musste. Mhm. Motor für die gesamte Handlung ist einerseits diese Beziehung zwischen Ivan und Peter, also so eine Brüderbeziehung, die irgendwie, wo einfach viel aufgestaut ist, viel ungesagt ist, viel Schmerz auch ist und andererseits aber auch die Beziehung zu Frauen, die beiden haben. Und das ist tatsächlich nicht nur jetzt sowas, dass das halt auch ein Thema ist, sondern letztlich macht Rooney, das ist wahrscheinlich das Marxistische, jetzt habe ich es verstanden. Das ist nämlich wirklich sehr marxistisch. Also ich erkläre dir alles vergessen. Das ist ein sehr marxistischer Roman. These Peter mit einer sehr viel jüngeren Freundin. Antithese Ivan mit einer sehr viel älteren Frau. Mhm. Und die beiden werden halt permanent quasi nebeneinander gelegt. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist eben, wie gesagt, ein wichtiger Teil. Aber es geht vor allem, also erzählt werden wenige Begegnungen zwischen den Brüdern und ganz viele eben zwischen diesen jeweiligen Frauen, wo sie sich bewegen. Genau, also ich habe das schon gesagt. Ivan lernt bei einem Schachturnier natürlich die ältere Margaret kennen, die sich gerade von ihrem Mann getrennt hat, weil der Alkoholiker ist und sie ziemlich fertig gemacht hat. Und Peter hat eine Beziehung zu einer jüngeren Studentin, Naomi, aber hatte auch noch seine erste Liebe Silvia, mit der eigentlich alles perfekt war. Bis sie einen Unfall hatte und danach ist die Beziehung irgendwie zerbrochen. Und beide wissen eigentlich nicht so richtig, wieso, können nicht so richtig voneinander loslassen, aber können auch diese Beziehung nicht so richtig weiterführen. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Roman. Wie ist das Ganze gebaut? Rooney wechselt ab zwischen den zwei Strängen, also so relativ klassisch. Was sie aber gemacht hat, weil sie sich gerade mit James Joyce und seinem Buch beschäftigt hat. Hilf mir kurz mit dem Titel, weißt du es? Ulysses, ne?
Ich habe es gerade überlegt, was meinst du? Ja, also nicht Ulysses, oder?
Der wird auch nicht das berühmteste meinen, deswegen meinte ich auch, stand ich kurz auf dem Schlauch. Aber gut, das ist ja erzählt als so ein Stream of Consciousness. Und das hat sie wohl so beeindruckt, dass sie dann eine Perspektive komplett in so einer Art Stream of Consciousness erzählt und die andere Perspektive, nämlich die von Ivan, so sehr klassisch, eigentlich allwissend, wo sie dann immer zwischen den Figuren hin und her geht und uns diese Beziehung so näher bringt. Das heißt, bei Peter sind wir quasi im Kopf drin. Und bei Ivan sehen wir das Ganze eigentlich eher aus so einer umfassenden Perspektive.
Aber begründet sich diese Entscheidung auch mit dem Text selbst? Weil für mich klingt das jetzt erstmal so, wie ich hatte da irgendwie Lust drauf. Mhm. Aber macht das irgendwie Sinn für die Figuren? Was gibt es dem Text?
Leider relativ wenig. Also ich finde es tatsächlich nicht so eine kluge Entscheidung, weil ich könnte noch ansatzweise verstehen, wenn man sagt, man macht das so, weil die eine Figur einem wichtiger ist und sozusagen ja. Der einen Figur komme ich richtig nah und der anderen nicht. Das stimmt vielleicht so ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass das eigentlich das Ansinnen war, sondern das entsteht halt, weil man bei der einen Figur im Kopf ist und bei der anderen nicht und nicht, glaube ich, nicht aus der Handlung per se. Ich finde, das tatsächlich ist das eher ein Manko, weil, weiß ich nicht, wenn ich an diese Stream of Consciousness Perspektive denke, sind das auch immer Bücher, die komplett so geschrieben sind. Also die damit komplett arbeiten, wie jetzt Virginia Woolf auch oder so, ja, ne? Oder eben Ulysses. Und ich finde, diese Perspektive ist so eigen. Also es ging beim Lesen geht's immer so, man muss dann erstmal da wieder reinkommen, dann kommt wieder das andere, was sich halt wieder sehr gut lesen lässt, dann kommt wieder das, wo man wieder so ein bisschen mit so hin und her, aber man hat nicht so wirklich einen Gewinn. Das wäre auch durchaus ein Kritikpunkt, würde ich sagen. Was mir auch aufgefallen ist, und das hatte ich vorhin kurz angewähnt und will nochmal hier aufgreifen, es wird ja so verkauft, als ob das sozusagen, also sie hat sich jetzt mit ein paar Themen beschäftigt, die sie davor noch nicht in ihrem Repertoire hatte. Davor ging es wirklich hauptsächlich um Beziehungen und wie die da zusammenkommen oder nicht und so weiter. Jetzt geht es ja um Schach einerseits bei Ivan und andererseits um diesen Anwaltsberuf bei Peter. Und sie hat dann auch im Nachwort, dankt sie dann auch ausführlich irgendwie Leuten, die ihr bei der Recherche geholfen haben und so weiter. Und ich finde halt beides nicht wirklich überzeugend. Also ich finde weder der Anwaltsberuf noch das Schach, die Begeisterung für Schach, da drauf ist ein Schachbrett abgebildet auf dem Buch und so. Es ist jetzt nicht wie diese Serie, das Damen-Gambit oder so, wo Schach wirklich dann so, die ja auch auf einem Buch basiert, wo Schach wirklich so quasi wie so ein eigener Charakter wird oder so. Hier wird das so ein bisschen eher behauptet, aber es ist eher so die Folie, vor der
so
eigentlich...
So Kulisse eigentlich.
Ja, es ist halt Kulisse. Es gibt eine Schachkulisse und eine Anwaltskulisse.
Aber Schach ist doch auch gerade wieder voll das Ding. Und da wundert es mich nicht, dass dann wieder vielleicht tatsächlich eine Unterstellung jetzt, eine Vermutung, aber eine Marketingabteilung sagt, komm,
natürlich.
Wir machen
also wenn,
das Schachbrett da drauf.
Du interessierst dich für Schach, super. Passt gerade gut. Ja, total. Das glaube ich auch, ja. Und es ist natürlich so, dass gerade jetzt bei Intermezzo, also ich glaube, der erste Erfolg oder die ersten Erfolge sind sicherlich die einfach entstehen, so durch Mund zu Mund und erzählen und so weiter. Und danach, ab dann weiß ein Verlag, aber dass du einen Erfolg hast. Ein Stephen King Buch wird auch jedes Mal vermarktet, obwohl er ja theoretisch seine Leser und Leserinnen schon finden würde. Aber du weißt das ist dein großes Ding.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Vielleicht liegt ja auch die Erzählhaltung begründet in den Berufen. Weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich Figuren auf einem Schachbrett rücke, dann habe ich ja auch so eine allgemeine Perspektive auf dieses Schachbrett und bin nicht in den Figuren.
Ja.
Aha, siehst du?
Das Problem
ich hab's
ist,
direkt entschlüsselt.
Aber das könnte sein, nur dann ist es, dann, also Ivan hat dann aber auch weniger Kontrolle, ne?
Ja.
Also er hat dann, also der Schachbruder sozusagen, wenn man das so sagen will, weil er wird ja auch nur rumgeschoben.
Ist das so im Text?
Man hat, also es ist halt so, dass man ganz viel auch über Margaret erfährt, also über die also über sie auch. Und das wechselt auch immer in ihren
die
Perspektiven
Freundin
hin und
ist
her.
Das, ja.
Genau, die Frau, in die er sich verliebt und mit der er dann zusammenkommt. Und man hat manchmal das Gefühl, ich sag mal, sein Strang gehört ihm gar nicht ganz allein, weil der auch noch Margaret mit hat.
Ja.
Und es ist, in diesen Dingen ist es wirklich ein bisschen unausgegoren, würde ich sagen. Oder folgt Rooney vielleicht auch einfach ihren verschiedenen Interessen. Also sie will Stream of Consciousness schreiben, sie will
sie
über zwei Männer
Schach,
schreiben,
genau.
Aber sie hat trotzdem auch immer Spaß an diesen Frauenfiguren. Also geht sie halt auch in die Perspektive von der Frau mit rein und dann macht sie irgendwie alles so ein bisschen. Ich würde sagen, das Buch hat aber auch seine Stärken und die Stärken liegen vor allem in den Dialogen zwischen den Figuren, wenn die ihre Probleme besprechen. Was Sally Rooney halt ziemlich gut kann, ist so in diese Figuren reinzugehen und wirklich so bis in die Tiefe hinein die verschiedenen Motivationen der Figuren zu ergründen. Und wenn man bestimmte Längen in dem Buch durchhält, kommt man am Ende zu so einem Punkt, wo es ziemlich belohnt wird, weil dann die Figuren selber auch so, also weißt du, wenn es zum Beispiel diese gute Freundin von dem Peter, Silvia, mit der es immer so eine On-Off-Beziehung gibt, die sagt dann am Ende ein paar Sachen über ihn, die einem selber beim Lesen dann so total einleuchtend sind, wo man so total denkt, ja, das kann nur ein guter Freund irgendwie über jemanden sagen. Und man selber hat aber diese Figur ja verfolgt und denkt dann auch so, ja, genau so ist diese Person. Ja. Genau so, das ist genau das treffende Bild für das, was ich jetzt die ganze Zeit gelesen habe und was mir manchmal auch richtig auf die Nerven gegangen ist oder so. Also dieses, was dann auch wieder, auch hier wieder, wir sind diese Folge vielleicht so ein bisschen mit Begriffen und der Hinterfragung von Begriffen. Also hier wird das wird ja dann immer die Psychologisierung und die der große Figuren, Interesse ja, für die Psychologie und so. Und da wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Also es gibt schon noch einen Unterschied zwischen Psychologie und du kannst irgendwie eine gute Figur schreiben. Ne? Was da rumgeworfen wird mit diesem Psychologiebegriff, wenn man eine Figur hat, die irgendwie mehr als gerade ausgehen kann und mal einen Gedanken hat, das ist schon heftig. Ne?
Das ist herrlich, wenn Josef sich mal auf so ein Thema einschießt und aufregt.
Aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Ja, Psychologie, Poetik oder poetisch, das sind echt so Begriffe, die werden halt überall draufgehauen.
Ja.
So viel zu Sally Rooneys Buch. Es ist ein bisschen, aber die haben alle ihre Längen bei ihr. Es ist irgendwie immer, man muss sich immer durch Bestimmtes durchkämpfen, für anderes wird man belohnt und insgesamt würde ich sagen, ist es für den absoluten Mainstream-Markt trotzdem bleibt es eine Literatur, die zumindest noch einen gewissen Anspruch hat und nicht absolut einfach nur so vor sich hin plätschert, weißt du?
Okay, und jetzt muss ich an meine Einstiegsaussagen denken, dass ich mich immer frage, warum soll ich was lesen, was alle schon gelesen haben, wem bringt das was? Aber ich finde deine Einschätzung gerade durchaus sehr hilfreich und sie bestärkt mich darin, dass ich es nicht lesen will.
Also es ist schön, weil ich habe mich beim Lesen nicht geärgert oder so. Ich finde es dann immer schön, so diese Mischung zu haben, aber würde ja sowieso sagen, dass bei uns im Podcast das so ein bisschen so aufgeteilt auch ist.
Ja,
ne?
Natürlich.
Du bringst uns die Schätze sozusagen aus anderen Bereichen mit und ich bin immer wieder auch total fasziniert von dem, was du so alles ausgräbst, weil, und das ist ja ganz sicher so, da wo das Schlaglicht liegt, liegt nicht unbedingt das Beste rum.
Also und gleichzeitig muss ich das aber an dich zurückgeben, weil ich immer sehr froh bin, dass ich dadurch einen Einblick bekomme, der fundiert ist und ich mich nicht mit meinen eigenen Vorurteilen aufhalte. Und gleichzeitig ist es auch immer nicht eine Entscheidung heraus aus so einer Ablehnung. Das ist ja natürlich auch ein Unterschied. Wir lesen beide enorm viel und müssen uns immer fragen, wofür haben wir Zeit?
Ja, genau.
Und das ist dann einfach nur ein bestimmter Fokus, der jetzt nicht unbedingt viel aussagt über die Qualität von Büchern. Und das machen wir jeweils füreinander dann, wenn wir die Sachen gelesen haben.
Total.
Aber schön, dass du uns einen Einblick in dieses zeitgenössische Werk gegeben hast. Vielen Dank. Ich war übrigens sehr erfreut über die Biografie diesmal, weil die so kurz ist. Das ist auch manchmal schön, oder? Wenn man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt hier erstmal 80 Jahre Lebensgeschichte aufarbeiten.
Ja, genau. Okay, sie hat studiert und jetzt ist eigentlich schon jetzt.
Genau, sehr, sehr nett.
Was vom Tage übrig blieb.
So, lieber Josef, zum Ende möchten wir uns heute erinnern an die wunderbare Selma Lagerlöf, die morgen am 20.11. Geburtstag gefeiert hätte. Sie ist 1858 in Schweden geboren und dort im Jahre 1940 verstorben. Und was dazwischen passiert ist, erzähle ich dir jetzt in der gebotenen Kürze, aber der nötigen Ausführlichkeit, weil sie ein ziemlich interessantes Leben gelebt hat. Weißt du mehr über Selma Lagerlöf, als dass sie Nils Holgersson geschrieben hat?
Nein. Und das ist aber, also, und dass sie den Nobelpreis gewonnen hat, das wusste ich. Und ich mochte Nils Holgersson sehr.
Ja.
Also ich fand das einfach ein wahnsinnig bewegendes Buch, auch wenn ich irgendwie von der Handlung fast nichts mehr habe. Und mir dann immer so denke, okay, das kommt dann vielleicht, bist du schon so weit?
Wir sind schon wieder im Nils Holgersson.
Dass ihr das schon wieder
vorlebt? Also, beziehungsweise wir haben es probiert. Wir haben es probiert mit der wunderschönen Serienverfilmung.
Ja, okay.
Und tatsächlich war es für Mio etwas zu, also FSK 0, aber wir werden dann zu Nils Holgersson noch kommen und dann versteht man vielleicht auch, warum Mio nach einer Folge gesagt hat, es ist ihm zu gruselig.
Ja, ja.
Aber das ist, glaube ich, tatsächlich nicht unbedingt aus der Serie heraus begründet, sondern dass Mio einfach da ein bisschen sensibel auf gewisse Eigenschaften reagiert. Aber dazu später mehr. Jetzt fangen wir erstmal von vorne an. Selma Lagerlöf, sie wächst mit 5 Geschwistern auf einem schönen Gutshof auf, wird zu Hause mit ihrer Schwester unterrichtet, während die Brüder in die Schule gehen, hat also auch eine solide Bildung von Anfang an genossen, viele Pfarrer in der Familie, gut aufgestellt und Interessant in Bezug auf ihr späteres Schreiben ist ein Hüftleiden, das sie seit der Kindheit hat und das sich im späteren Leben noch mit einem Hinken bemerkbar gemacht hat. Und auch wenn es jetzt nicht so richtig klar ist, wie schlimm dieses Leiden gewesen ist, ob sie es manchmal vorgeschoben hat, ob es tatsächlich manchmal einfach sehr einschränkend war, das ist einfach nicht so wirklich bekannt. Aber sie hat wohl dadurch schon früh so eine Faszination für Außenseiterfiguren entwickelt, für die Erfahrung von Andersartigkeit. Und auch Krankheiten und Beeinträchtigung spielen in ihren Romanen eine wiederkehrende Rolle. Und auf diesem Gutshof war es eben auch, wo Selma Lagerlöf von ihrer Familie immer wieder die Sagen und Legenden der Heimatgegend erzählt bekommen hat. Gerade von der Großmutter, die hat wahnsinnig viele Geschichten erzählt. Und dort hat sie diese Geschichten aufgesogen und wird sie später auch literarisch verwenden. Grundsätzlich ist dieser Gutshof auch ein ganz wichtiges Motiv für Heimat, für Geborgenheit, für Zuhause. Das wird auch noch eine Rolle spielen, denn in ihrer Jugend verschlechtert sich die finanzielle Situation der Familie dramatisch und sie müssen das Gut auch verlassen. Das setzt der Familie sehr zu. Sie gehen nach Stockholm, sie macht dort am Gymnasium einen Abschluss und danach eine Ausbildung zur Lehrerin und schreibt ihren ersten Roman Gösta Berling, das ist der Name eines Pfarrers, der da auf Abwägen gerät und sich wie ein gefallener Held eben wieder ins Leben zurückkämpft. Der basiert auf verschiedenen Geschichten und Legenden aus ihrer Heimat, ich hatte das angesprochen, und verarbeitet auch das Schicksal verschiedener Menschen, von denen sie dort gehört hat. Das Buch wurde nicht gut aufgenommen, das hat auch damit zu tun, dass zu dieser Zeit gerade realistische Romane sehr gefragt waren und geschrieben worden sind und das für die Literatur wichtig gewesen ist, aber sie schickt ihre Figuren immer auch in Geschichten, die durch Wunder und unerwartete Wendungen oder märchenhafte Wendungen neu ausgerichtet werden. Das war eine ungewöhnliche Schreibweise, die nicht gleich verstanden wurde, die, das ist jetzt ein Zitat, als Weibergeschwätz abgetan wurde. Da wurde also auch wirklich sehr in ihre Richtung von männlichen Kollegen geschossen. Und erst 1893 gab es dann eine sehr wohlwollende Kritik von einem dänischen Kritiker und die hat das Ruder dann herumgerissen. Und heute zählt dieser erste Roman von ihr als eines der meistgelesenen Bücher in Schweden. Also das ist auch, hat mich auch ziemlich fasziniert irgendwie, diese Geschichte, diese Rezeptionsgeschichte. Und sie ist, glaube ich, trotzdem nicht besonders individuell, sondern sehr exemplarisch für Frauen in der Literatur. Sie hat den Lehrerinnenberuf dann aufgeben können, als sie eben erfolgreicher geworden ist, hat eine längere Reise begonnen und als freie Schriftstellerin gelebt. Sie hat Bücher geschrieben, die sich mit schwedischem Brauchtum, schwedischer Volkskultur beschäftigen, Folklore. Dann gab es noch den Roman Jerusalem zum Beispiel. Das war ein großes Auswanderer-Epos in der schwedischen Literatur, ein riesiger Erfolg, der für ihren endgültigen Durchbruch gesorgt hat. Ja, und dann kam das Jahr 1906 und die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Dieser Roman ist tatsächlich im Auftrag des schwedischen Volksschullehrerverbandes entstanden und sollte ein Lesebuch für Schulen werden. Die Geschichte rufe ich dir jetzt gern nochmal in Erinnerung. Da geht es um den 14-jährigen Nils, der sich vor allem durch eine Art ungezügeltes Verhalten auszeichnet, der Tiere quält, seinen Eltern auf der Nase herumtanzt und nicht besonders fromm ist, wie es für diese protestantische Gesellschaft da dienlich gewesen wäre. Und das gipfelt dann darin, und so entspannt sich diese Handlung, die Eltern fahren in die Kirche ohne Nils und er entdeckt in der Wohnung einen kleinen Wichtel und quält auch diesen Wichtel und wird dann zur Strafe von diesem Wichtel ebenfalls in einen Wichtel verwandelt. Er schrumpft und dann geht das eben los, dass er auf dem Rücken dieser Hausgans Martin mit den Wildgänsen durch Schweden reist und viele moralische Konfliktsituationen meistern muss. Es ist schon so eine Art Coming-of-Age-Geschichte, also ein Entwicklungsroman, weil dieser Wichteljunge wird am Ende wieder ein normales Kind werden, aber er wird sich verändert haben, entwickelt haben und die Reiseroute, die da durch Schweden auch führt und ein ganz wunderbares Porträt des Landes zeichnet, hat halt auch dafür gesorgt, dass dieses Buch ganz, ganz wichtig geworden ist für Schweden und auch nicht nur für Kinder wichtig geworden ist. Auch dort sind wieder Sagen und Märchen im Text enthalten, Informationen zur Zeit, zur Gesellschaft, soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte. Nils Holgersson ist in mehr als 30 Sprachen übersetzt, wurde verfilmt, mal als Film, mal als Serie, als Hörspiel aufgearbeitet und vieles mehr. Und dann kommt der große Full-Circle-Moment. Sie kann nämlich das Gut, auf dem sie groß geworden ist, zurückkaufen mit dem Geld, das 1909 durch die Verleihung des Literaturnobelpreises an sie gegangen ist. Sie kauft auch das Land zurück, sie kann es sogar verdoppeln und lebt dann dort und schreibt auch nach dem Nobelpreis, den sie übrigens als erste Frau erhalten hat, noch bedeutende Romane und eine dreiteilige Autobiografie. Die ist aber wiederum keine einfache Schilderung ihrer Biografie, sondern besteht aus den Erzählungen, die sie aus der Kindheit von ihrer Großmutter hat und die eben für den Einstieg in die Schriftstellerei für sie so wichtig gewesen sind. Ja, das ist so ein bisschen das große Ganze, das Leben von Selma Lagerlöf. Was möchtest du sagen?
Ich finde das ganz interessant, dass sie für mich eine der wenigen Autoren, Autorinnen überhaupt ist, die den Nobelpreis gewonnen haben und am berühmtesten sind. International würde ich das einfach mal sagen für ein Kinderbuch.
Ja.
Also ne, kann ja sein, dass, also sie hat den sicherlich nicht nur für das Kinderbuch gewonnen, sondern eben auch für diese anderen Werke. Und ich meine, der Nobelpreis wird ja auch in Stockholm verliehen. Das heißt, diese Sachen, die sich da auch mit der schwedischen Geschichte und so beschäftigen, haben dort sicherlich die Jurys auch hautnah quasi mitbekommen, als diese Bücher rauskamen und so. Das hat sicherlich auch geholfen. Und trotzdem ist es ja am Ende so, dass das berühmteste Buch, was einem sofort einfällt, eben Nils Holgersson ist und jetzt nicht irgendein anderes.
Ja, es ist ja auch so, dass, glaube ich, sogar sie das tatsächlich dafür bekommen hat. Denn ich habe im Haus meiner Mutter steht die Nobelpreis-Bibliothek.
Ja.
Und da werden immer die Werke gebunden, für die das die Person ausgezeichnet ist.
Oder die immer diese spezielle Erwähnung kriegen. So,
genau.
Ne?
Und ja, da ist eben auch dieser Roman dabei. Deswegen liegt er jetzt gerade nicht hier bei mir.
Ja, aber das ist faszinierend. Also schön auch irgendwie.
Es ist total schön. Und ich muss aber gestehen, weil das klingt immer so toll. Man hat diese Bibliothek, die wird dort als Raumteiler benutzt. Ne? Also nur mal so kurz zur Einordnung. Aber dieses Buch ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig geworden. Sie hat übrigens immer gefallene Heldengeschichten geschrieben, die ihr Leben wieder in den Griff kriegen. Das wurde ja auch damals so abgewertet, dass zeitlebens Selma Lagerlöf für das Wunder plädiert hat, dafür, dass Änderung möglich ist, dass das Gute möglich ist. Ich muss aber sagen, dass ich das total schön finde, diese Perspektive und nicht so dieses nervige determiniert sein in eigenen Umständen, ja. Und alles wird immer und immer schlimmer. Ich meine, da gibt es fantastische Bücher dazu, aber gerade diese Perspektive freut mich.
Diese Perspektive ist auch letztlich ein Gegengewicht, weil es nicht so viel gibt.
Richtig. Sie hat übrigens auch im eigenen Leben so gehandelt. Sie beteiligte sich bei der Rettung jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland, hat zum Beispiel Nelly Sachs geholfen, nach Schweden zu fliehen, hat sich in Schweden unter anderem auch für die Armen eingesetzt und während der Weltwirtschaftskrise beispielsweise auf ihrem Gut keine Arbeiter entlassen, sondern sogar mehr Leute eingestellt, um deren Not zu lindern. Und sie hat Finnland unterstützt während des Krieges und hat dafür ihre goldene Nobelpreismedaille gespendet, um dafür Geld locker zu machen. Und während dieser Bemühungen des kriegsgebeutelten Finnlands, da denen unter die Arme zu greifen, starb sie dann in ihrem Haus an einem Schlaganfall. Und eine ganz rührende, lustige Geschichte zum Schluss, die immer so ein bisschen benutzt wird, um so ein vermeintliches Scheitern von einem ihrer Vorhaben zu illustrieren, ne? Alle Bücher total toll, mittlerweile total erfolgreich. Aber eines ihrer Projekte ist wohl schiefgegangen und ich finde aber diese Bewertung des Ganzen ist eigentlich ein bisschen absurd, das werden wir gleich sehen, pass auf. Sie wurde irgendwann gebeten, einen verwaisten Jungen aufzunehmen und den zu pflegen. Rat mal, wie der hieß.
Sag.
Nils Holgersson. Das war aber nach Erscheinen des Buches, das war ein riesiger Zufall. Und sie hat das dann gemacht und hat diesem Pflegesohn ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt und wollte ihm so ein bisschen zu so einem Bildungsbürger erziehen, so im Sinne ihrer Romane und im Sinne ihrer eigenen pädagogischen Ausbildung. Und naja, ich sag mal so, sie hatte da Erwartungen, die nicht ganz seinem Wesen entsprachen, weil der hat gar keine Bildungskarriere gemacht, der ist Bauarbeiter geworden, ist dann nach Amerika gegangen und hat dort beim Bauen der Hochhäuser geholfen. Also Nils Holgersson hat tatsächlich eine sehr wundersame Reise hinter sich gebracht. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Anekdote. Und wie gesagt, oft wird das so erzählt, als wäre sie da gescheitert, ihn dann so zu diesem Nils aus ihrem Buch zu machen. Aber das ist natürlich völliger Quatsch, weil nur weil ein Kind so heißt, nicht so sein muss. Und trotzdem fand ich irgendwie auch das eine schöne Geschichte, die zeigt, wie viel sie immer in andere investiert hat und wie wichtig ihr das war.
Und dann trinken wir oder stoßen heute auf Selma Lagerlöf an.
Das machen wir. Cheers und wir sehen uns nächste Woche.
Genau, bis dann.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.